Du bist schon sehr lange selbstständig in unterschiedlichsten Bereichen. Du warst schon freie Journalistin, Beraterin, auch im Finanzbereich.
Ich glaube, der Mensch ist nicht nur im Beruflichen so ein Kernthema für mich, sondern ich privat brauche es auch ganz arg, meine Menschen um mich herum zu haben. Kann man jetzt zu stehen, wie man mag? Auf einmal waren die ständig da, ich muss ständig heulen. Können wir gerne machen, kenne ich schon, wirkt bei mir nicht. Das war ein ganz tolles Geschenk, ganz einfach. Mal so teilgeil. Ich kann dir nicht sagen, ob du dich trennst. Oh, der andere, der kriegt jetzt gerade so ein bisschen Pipi in die Augen. Ich bin nie gut genug, egal was ich mache, es ist nie gut genug. Kenntnisse, wo man sagt, hey, krass, Coaching passt für jeden. Ich bin jemand, der die Klappe aufmacht. Ich habe irgendwann einfach entschieden, eine rote Ampel ist mein Freund.
Hallo und herzlich willkommen bei Das wirkt, dem Life-Coaching-Podcast mit mir, Katrin Campanini. Dieser Podcast soll Neugierigen zeigen, wie Coaching wirkt. Darüber darf ich heute mit Mareike Eggers sprechen. Als Coach begleitet sie Privatpersonen, Führungskräfte und Unternehmer. Und sie hat mir heute verraten, wie ihr allererstes Coaching noch immer nachwirkt.
Ich habe mir aus dem Internet ein paar Fakten von dir.
Oha, du hast mich gestalkt.
Ja, genau, ich habe dich gestalkt. Du bist gestalkt ein bisschen und beginne mit so einer Art Faktencheck. Das heißt, ich lese dir einfach mal vor, was ich so gefunden habe.
Und das finde ich gerade hochspannend, weil ich habe mich selbst noch nie gegoogelt. Total klasse. Ja, schöne Idee.
Ja, dann würde ich damit mal starten.
Gerne.
Mareike, du bist Inhaberin der Vagant Akademie. Und der Slogan, den man auf eurer Webseite liest, ist, weil Gelassenheit und Erfolg von innen heraus entstehen. Die Werte, für die ihr steht, sind Teamgeist, eine positive Einstellung, Kundenorientierung, Wertschätzung und Klarheit. Deine Praxis, in der du Coachings gibst und auch Workshops anbietest, heißt Innenraum. Du arbeitest sehr gerne mit Menschen, die du magst, an Themen, die dich berühren. Du bist schon sehr lange selbstständig in unterschiedlichsten Bereichen. Du warst schon freie Journalistin, Beraterin, auch im Finanzbereich, hast einen kurzen Abstecher in die IT gemacht, um dann wieder zurückzugehen, weil dir die Arbeit mit Menschen einfach mehr gibt. Du bist Trainerin, du hast verschiedene Ehrenämter inne, da würde ich nachher auch gerne noch mal mehr drüber erfahren. Und Menschen, die mit dir arbeiten, sagen, jeder sollte eine Mareike haben. Du wirst gelobt oder es wird herausgehoben, dass du sehr professionell führst, dass du deine Arbeit mit einer großen Leidenschaft machst, kompetent wirkst, zugewandt bist, auf Augenhöhe und Menschen mehr Lebensfreude schenkst.
Wow. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich habe mich selbst wirklich noch nie so gegoogelt, beziehungsweise ein paar von den Informationen stammen ja von mir, aber ist irgendwie eine nette Zusammenfassung, aber es treibt auch den Puls so ein bisschen hoch, wenn du das vorliest. Ja, aber eine schöne Zusammenfassung, steckt viel Wahres drin, ja.
Gibt es etwas, was du noch ergänzen magst, irgendwas ganz Wichtiges, das man jetzt zu Beginn schon mal über dich erfahren sollte?
Ich bin am Überlegen, also das, was du beschrieben hast, das ist natürlich eher so ein Blick auf meine berufliche Tätigkeit. Auch Ehrenamt ist ja klar Hobby, aber irgendwie auch beruflich und auch dem, was ich beruflich tue, sehr nahe. Ich glaube, was mich außerdem ausmacht, dass ich auch im Privaten ein echter Menschenmensch bin. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Kontakte. Ich freue mich über meine Freundin Dorothee, die ich schon seit 45 Jahren kenne. Also ich bin 48 Jahre alt und sie habe ich kennengelernt, als wir beide 3 Jahre alt waren und immer noch ein sehr guter, intensiver Kontakt. habe eine tolle Familie mit sehr, sehr intensiven Kontakten. Also ist nicht jede Woche so, aber es gibt Wochen, wo ich 5-mal mit meiner kleinen Schwester telefoniere oder zoome, also und bin auch ständig bei der Familie. Also ich habe sehr viele Kontakte im privaten Bereich und auch sehr, sehr intensive mit sehr tiefgehenden Gesprächen, aber durchaus auch mal locker leichte. Also ich glaube, der Mensch ist nicht nur im Beruflichen so ein Kernthema für mich, sondern ich privat brauche es auch ganz arg, meine Menschen um mich herum zu haben.
Du bist ein Menschenmensch, das ist ein großartiges Wort. Ich finde, das ist ein total toller Ausdruck und so haben ja auch wir uns kennengelernt. Also mir ist vor allem auch aufgefallen, dass du sehr, sehr nah am Menschen bist, auch wenn man sich nur online trifft. Und das ist eine große Gabe, die meines Erachtens nicht unbedingt jeder als Fähigkeit irgendwie so verbuchen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die dich als Coach ganz besonders auszeichnet. Ja, ich habe dich ja eingeladen, weil ich zu meinem Podcast, der den Namen trägt, Das wirkt, darin versuche, den Menschen näher zu bringen, wie Coaching wirkt, wodurch es wirkt, was vielleicht nicht wirkt. Und das sind so ein paar Fragen, die ich auch heute dir stellen wollte. Und vielleicht zum Einstieg würde mich mal interessieren, wie bist denn du zum Coaching gekommen?
Also ganz konkret, die Entscheidung, dass ich als Coach arbeiten könnte, ist vor 5, 6, 7 Jahren, ich weiß gar nicht mal ganz genau, entstanden, als ich selber ein Coaching wahrgenommen habe. Aber eigentlich hat die Reise dahin ja schon viel früher begonnen. Ich habe mich schon sehr früh für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, habe auch immer sehr viele Seminare gemacht, hatte mal so ein ganz intensives Persönlichkeitsentwicklungsseminar, was immer so ein ganzes Jahr ging und jede Stufe hat auch 4.000 Euro gekostet. Das war ganz intensiv. Damals habe ich Glaubenssätze rauf und runter kennengelernt und aber auch Bücher, Seminare. Es ist ja so eine Lebensreise, die irgendwie dahin führt. Und dann eben ganz konkret mein Coaching vor ein paar Jahren, was ich eben, das war eine Phase, da kamen einige Kindheitsdinge sehr präsent hoch. Also es war nichts Verborgenes, es war nichts, was mir nicht bewusst war, aber auf einmal waren die ständig da. Ich muss ständig heulen und habe damals dann halt gesagt, hey, da möchte ich gern mal hingucken, eben mit Begleitung. Bin in ein Coaching gegangen, hatte einen ganz, ganz tollen Coach aus Heidelberg. Und in dieser Zeit, also zum einen habe ich da selber die Wirkung vom Coaching sehr stark spüren können und auch nicht unbedingt an der Stelle, wo ich es direkt erwartet hätte. Dann kam eben diese Idee, selber als Coach arbeiten zu können. Und natürlich habe ich auch Teile meiner Arbeitsweise aus dem Coaching von damals mit übernommen. Hat sich natürlich weiterentwickelt seitdem, ganz, ganz deutlich. Aber trotzdem war das so die Grundlage. Also im Grunde, ja, darüber habe ich es gelernt und da ist die Idee entstanden. Mhm.
Du hast gesagt, das Coaching, als du selber Coachie warst, hat an Stellen gewirkt, in denen du es nicht so erwartet hättest. Inwiefern war das für dich überraschend? Was hättest du vielleicht anders erwartet?
Ich glaube, ich hatte gar nicht so ganz die konkrete Erwartung. Was ich jetzt damit genauso im Kopf habe, ist, ich bin halt hingegangen wegen privaten Themen. Also irgendwie eine Scheiße aus der Kindheit, was dann halt hochkam. Und tatsächlich die ersten Effekte von dem Coaching habe ich im Beruflichen gemerkt. Ich hatte damals eine Kollegin, die ich sehr gemocht habe, die inzwischen leider verstorben ist. Aber diese Kollegin, die war von der Persönlichkeit nicht sehr einfach, hat sich auch öfter mal gerieben mit verschiedenen Kollegen. Und das war so eine Baustelle, an der ich auf einmal gemerkt habe, es ist viel leichter. Also ich war gelassener, ich war entspannter und auf einmal war es sie auch. Also es ist gar nicht nur so, dass es ist ja, war jetzt nicht so, ich habe mir eine Taktik überlegt, wie könnte ich mit ihr so und so umgehen, um da eine Erleichterung. Ich habe gar nicht über die berufliche Baustelle nachgedacht, war für mich auch gefühlt keine Baustelle. Aber da habe ich dann auf einmal so eine Entspannung gemerkt, die ich erstmal so nicht erwartet hatte, weil ich wegen dem Thema halt gar nicht im Coaching war. Mhm. Aber habe es natürlich auch gerne mitgenommen, also habe es sehr bewusst wahrgenommen, was ja auch so ein Effekt vom Coaching ist, dass man die Dinge auf einmal sehr bewusst wahrnimmt und habe mich einfach drüber gefreut und habe das so sein lassen und habe es genossen.
Eine Entspannung im beruflichen Umfeld und du hast es jetzt so beschrieben als, ich habe so verstanden, dass du dadurch, dass du an deinen Themen arbeiten konntest, auch entspannter warst ihr gegenüber und damit das System irgendwie sich verändert hat.
Ja, also für mich ist Entspannung so ein Kerneffekt vom Coaching, weil Ganz ehrlich, also alle, ich damals, aber auch alle Klienten, die sich bei mir melden, bei dir wird es ähnlich sein, die haben ja irgendeinen Stress. Ob das jetzt ein zeitlicher Stress ist oder ein emotionaler Stress oder Beziehungsstress, Mobbing, egal was, da ist irgendein Stress. Und das, was sich die Menschen vom Coaching erhoffen und wofür sie da sind, ist eben eine Art Gelassenheit, Entspannung, also das Gegenteil von Stress. Und das habe ich damals eben auch so wahrgenommen. Und für mich, wie gesagt, überraschend, dass die Entspannung erstmal spürbar, auch die anderen Themen wurden sehr, sehr gut bearbeitet, aber das war nicht so der erste Effekt. Das heißt, das im Alltag Spürbare war zuerst an einer Stelle, wo ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, dass ich überhaupt einen Stress habe, weil ich habe den Job geliebt, die Firma war toll, also alles fein. Und wie gesagt, ich mochte auch diese Kollegin und deswegen war einfach so die ersten Effekte spürbar an einer unerwarteten Stelle. Was aber nicht heißt, dass eben die anderen Themen dann nicht eben auch nach und nach entspannter wurden. Die saßen halt ein Stück tiefer und haben deswegen einen Tick länger Zeit gebraucht, aber war ja völlig fein, also war okay so.
Ja, und kannst du vielleicht beschreiben, wie dieser Coach aus Heidelberg, der ja dann, so wie ich es gehört habe, auch fast wie so eine Art Mentor dann war, also der hat ja auch deinen Weg, dann beruflichen Weg dann auch geprägt. Kannst du dich noch erinnern, wie er das geschafft hat, diese Entspannung bei dir herzustellen oder dass du dich hast entspannen können?
Ja. In dem Fall ist es tatsächlich, ist es ein Coach, der kombiniert das Coaching mit energetischer Heilung. Mhm. Da kann man jetzt zu stehen, wie man mag. Ich bin da sehr, sehr offen. Ja. Wende es im Coaching selber nicht an, habe aber auch Ausbildungen in die Richtung und halte vor allem als Klientin sehr, sehr viel davon. Es tut mir gut. Mhm. Das hat er immer als Einführung ins Coaching gemacht und das hat mir sehr gut getan. Und ansonsten denke ich, die wirkliche Entspannung, die auch eben dauerhaft angehalten hat. Also ich merke tatsächlich heute auch Effekte aus dem Coaching von damals. Das war tatsächlich die Glaubenssatzbearbeitung. Also da hat er eine Technik angewandt, die mir sehr, sehr gut getan hat. Und ich habe ja schon erzählt, ich kannte Glaubenssätze von diesem 4 Jahre langen Seminar, was ich da mal vor, also Ende meiner 20er gemacht habe. Und das war eigentlich eine ganz süße Situation, weil er hat dann in der zweiten Stunde oder so gesagt, ja, er wird gern mit mir an Glaubenssätzen arbeiten. Und ich habe dann so abgewogen und gesagt, ja klar, können wir gerne machen, kenne ich schon, wirkt bei mir nicht. Also es war so, genau, mach du mal, aber ich kenne mich ja. Ich bin ja auch nicht mehr so jung, man kennt ja sich und so. Also von daher habe da nicht so viel von gehalten. Und dann hat er tatsächlich auf seine Art mit diesen Glaubenssätzen gearbeitet und es war eine sehr, sehr intensive Arbeit und die Früchte aus dieser Arbeit, die trage ich immer noch in mir, nicht nur in mir, auch in meinem Handy, weil da ganz wunderbare Affirmationen rausgekommen sind, die in einer Playlist im Handy sind, die ich auch immer noch aktiv höre und ich merke auch immer noch, dass die sehr, sehr wirksam sind, dass die früheren Glaubenssätze, die mir immer noch bewusst sind, das ist nicht so, als ob die ausgelöscht sind, aber dass, wenn die mal aktiv werden, sich das ganz, ganz anders anfühlt und einfach da wirklich eine innere Veränderung entstanden ist durch die Technik, die er halt mit mir durchgeführt hat, diese Glaubenssätze zu bearbeiten. Und das war ein ganz tolles Geschenk, ganz einfach. Also vielen Dank an der Stelle nach Heidelberg.
Ja, das ist ja natürlich großartig. Vielleicht können wir ihn dann später auch mal erwähnen. Vielleicht kann ich ihn auch in die Shownotes verlinken. Ja, jetzt habe ich ja schon gefragt, was du glaubst, was das war, was gewirkt hat. Und das habe ich jetzt auch gut nachvollziehen können. Ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal, dass mir dann jemand was vorschlägt und ich sage, ja, kenne ich schon, habe ich schon alle Bücher drüber gelesen oder zumindest 2 oder 3 und abgehakt und so. Und doch hängt das sehr stark davon ab, wie einem jemand etwas näher bringt oder vielleicht auch auf welche Art er Dinge nochmal neu sagt oder fragt oder einfach eine Technik hat. Du hast ja auch gesagt, er hat da so eine ganz eigene Art entwickelt für sich, Glaubenssätze aufzulösen und offensichtlich hast du auch ihm in dieser zweiten Sitzung mit ihm oder zweiten Stunde mit ihm schon so sehr vertraut, dass du dich darauf einlassen hast können, weil ich glaube, das ist ja, würde ich mal sagen, mit so einem Erfolgsfaktor vom Coaching, dass Coaching wirken kann, dass man sich darauf einlässt und eben nicht sagt, ja gut, kenne ich, keine Ahnung, brauchst du mir nicht erzählen, mach bitte was anderes mit mir, sondern dass man da wirklich offen sein kann und sich auch selber die Chance gibt, Dinge nochmal neu für sich anzuschauen.
Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Also das Vertrauen, ich sage jetzt mal, das Vertrauen in die Arbeit, fachliche Expertise, wie man es nennen will, da muss der Klient mit so ein bisschen Vorschusslorbeeren kommen. Also er muss einfach mal darauf vertrauen, dass der Mensch, wo er da hingeht, schon Ahnung hat und das sensibel und gut macht. Ein anderer Faktor, der für mich ganz, ganz wichtig ist, und das spreche ich auch ganz deutlich aus im Kennenlerngespräch, also ich führe immer so ein Vorgespräch mit den Klienten, das ist aber auch die Sympathie. Also ich finde, egal, ob man sich in eine Therapie begibt oder in ein Coaching, ich finde, das Gegenüber oder der Begleiter, der sollte einem zumindest in den Grundlagen sympathisch sein, wenn nicht bis hin zu sehr sympathisch, weil ich glaube, das ist eine Voraussetzung, ob man sich auf einen Prozess einlassen kann. Wenn ich den Menschen mir gegenüber so ein bisschen schräg finde oder ich sag mal so teilgeil, dann wird es halt schwer, einen vertrauensvollen Prozess gemeinsam zu starten. Und deswegen, und das ist tatsächlich auch, du hast es vorhin, glaube ich, auch vorgelesen, einer meiner Kernsätze, ich habe mich selbstständig gemacht, um mit Menschen, die mir sympathisch sind, an Themen zu arbeiten, die mich berühren. Und das ist mir tatsächlich in diesem Vorgespräch auch wichtig. Also auch ich würde Klienten, die mir unsympathisch sind, ablehnen. Ja. Zum einen, weil ich dann glaube, dass ich nicht der richtige Coach für sie bin, weil dann nie die richtig gute Schwingung entstehen kann. Und auch, weil ich keine Lust drauf habe. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mit unsympathischen Klienten zu arbeiten. Ja. Ich finde es eine wichtige Grundlage für so einen Prozess und eben auch eine sehr vertrauensvolle Arbeit, die es in vielen Fällen nicht immer, aber in vielen Fällen ja tatsächlich dann auch wird.
Ja, ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, diese Sympathie. Das mir ist gerade so ein bisschen in Erinnerung gekommen. Ich habe mit Anfang 20 eine Therapie gemacht. Meine erste, also eine Gesprächsanalyse oder beziehungsweise eine Psychoanalyse war das damals. Und ich saß so lange, stand so lange auf der Warteliste und war so dankbar, dass ich dann jemanden hatte. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, da muss ich jetzt irgendwie jede Woche ja mal hingehen. Und entsprechend waren die Ergebnisse dann auch. Also ich glaube wirklich, dass das für Psychotherapie oder Therapie im Allgemeinen, ja auch Körpertherapie, eigentlich jede Art von Therapie, extrem wichtig ist, dass man sich riechen kann, dass man sich sympathisch ist. Und es ist wirklich so, auch wenn ich jetzt versuche zu greifen, zu erklären, wie Coaching wirkt, das ist ja wirklich, als Coach schafft man ja, so erlebe ich das, man erschafft ja einen Raum, man schafft die Möglichkeit, dass die Person, die zu einem kommt, an ihrer Thematik oder an ihrem Problem oder für sich eine Lösung findet. Und das muss eine vertrauensvolle Atmosphäre sein. Und da ist Sympathie, finde ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir ja da draußen vielleicht so den einen oder anderen Hörer, der selber noch kein Coaching erlebt hat und deswegen so ein bisschen neugierig mal reinhören will. Und ich werde das auch ab und an mal gefragt, wie schafft man es denn, einen richtig guten Coach für sich zu finden? Weil so wie du sagst, es ist ja auch so, nicht jeder passt zu jedem. Also nicht jeder Coachee passt zu jedem Coach und umgekehrt. Wie würdest du das machen oder wie hast du auch diesen Coach in Heidelberg finden können? Wie ist dir das gelungen?
Also in dem Fall war es tatsächlich eine Empfehlung. Ich finde, Empfehlungen sind natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Wobei nur, weil meine beste Freundin bei dem und dem Coach zufrieden war, heißt es noch lange nicht, dass der zu mir passt. Aber trotzdem lohnt sich dann vielleicht mal ein Blick auf die Seite. Ich finde tatsächlich die Internetseite sehr, sehr wichtig, weil sie einem einfach mal ein Gefühl dafür gibt, wie schreibt der Mensch, wie stellt er sich dar. Allein das Farbschema und Ähnliches, man geht ja auf eine Seite und fühlt sich auf dieser Seite angekommen oder findet die Seite sympathisch, die Darstellung von demjenigen, das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache. Dann geht es natürlich so ein bisschen drum, wenn es fachliche Schwerpunkte gibt. Es gibt zum Beispiel Coaches, die haben sich spezialisiert darauf, einen neuen Job zu finden. Mhm. Also ich habe schon auch immer mal wieder Klienten, die auf der Suche nach einem neuen Job sind. Dann sind aber die Themen eigentlich schwerpunktmäßig die Persönlichkeitsentwicklung, damit man endlich mal den richtigen Job findet oder Ähnliches. Ich mache zum Beispiel kein Coaching in Richtung, welcher Job könnte zu dir passen. Das heißt, das sind zum Beispiel dann auch Themen, die ich ablehne. Das heißt, also jemand, der einen Coach sucht, kann so ein bisschen auf die Themenschwerpunkte gucken. Also was macht der Coach? Und dann ist meine Empfehlung eigentlich immer Kontakt aufnehmen und telefonieren. Nicht alle, aber die meisten Coaches bieten ja so ein unverbindliches Vorgespräch an, meistens per Telefon. Und ich finde, in diesem Gespräch kann man schon mal einen sehr, sehr guten, gerade was die Chemie angeht, die Sympathie, da kann man einen sehr guten Eindruck gewinnen, passt dieser Mensch zu mir? Und dann kann man natürlich sich noch ein bisschen drüber austauschen, was sind die Themen, die gerade da sind, passen die überhaupt in ein Coaching? Auch das ist für mich in diesem Vorgespräch was Wichtiges, weil es gibt Themen, die aus meiner Sicht eher in eine Therapieform gehören als in ein Coaching. Das heißt, auch da seine Grenzen als Coach zu kennen, finde ich wichtig, sowohl thematisch wie auch einfach fachlich. Was kann ich denn tragen? Was traue ich mir denn zu? Also über die Themen kurz reden, dann natürlich auch über den Ablauf. Die Kosten sind ein wichtiger Faktor. Was kostet so ein Coaching? Und dann einfach in diesem Gespräch über die Abläufe nebenbei die Sympathie checken. Und dann hat man ja ein Gefühl dafür, kann das eben passen. Hm. Ich empfehle auch den Menschen, gerne mit 2, 3, 4 Coaches zu telefonieren. Ich finde, der Coach sollte sich die Zeit immer nehmen und dann kann der Mensch für sich entscheiden, hey, welcher, bei wem habe ich mich denn jetzt am wohlsten gefühlt? Wo möchte ich denn jetzt gerne hingehen? Das wäre so meine Empfehlung. Also Webseiten angucken und einfach mit den Coaches reden, müsst ihr danach sowieso machen.
Ins Gespräch gehen, ja, das finde ich ein sehr wichtiger Tipp und ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen überlegt, wie ich das damals gemacht habe. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Auf jeden Fall finde ich das ganz gut, eben wie du sagst, einfach mal mit den Menschen sprechen und so ein Gefühl kriegen. Weil das ist ja, glaube ich, eben das, was ganz besonders stimmen muss, dass man irgendwie sich wohlfühlt, gut aufgehoben fühlt, dass man die Informationen bekommt, die man braucht. Eben, wie du auch gesagt hast, das ganze Organisatorische, eben Grenzen vielleicht auch, die der Coach selber dann auch schon aufzeigen kann. Und auch ja, finanzielles, vielleicht auch schon mal eine Einschätzung, wie lange man an der Thematik arbeiten wird. Und eben vielleicht
auf die Themen noch an, das vielleicht noch. Also ich finde es schon auch ein Unterschied, ob ich zum Beispiel mit privaten Themen in ein Coaching gehe. Also wenn ich mit Eheproblemen, ich habe eine Affäre oder ich habe schlimme Dinge in der Kindheit erlebt, braucht man vielleicht eine andere Basis, als wenn man jetzt eher im beruflichen Kontext unterwegs ist und zum Beispiel einen Coach für eine Entscheidungsfindung sucht oder für den nächsten Karriereschritt oder ähnliches. Also es gibt sicherlich Themen, wo es zum Beispiel wichtig ist, dass der Mensch, mit dem ich mich zusammensetze, eine starke Persönlichkeit hat, die mir auch mal klar Konter geben kann. Das ist etwas, was zum Beispiel Vorstände oder sehr hohe Führungskräfte oft suchen, dass die einfach in ihrem Umfeld vermissen, dass ihnen jemand auch mal klar sagt, was Sache ist. Das heißt, das ist natürlich eine Suche nach etwas anderem, als wenn ich eine besonders sensible Person suche, mit der ich eventuell über Probleme mit meinem Körper oder in meiner sexuellen Beziehung oder Ähnliches sprechen kann. Aber man weiß ja, mit welchem Thema man einen Coach sucht. Und genau das spürt man ja dann in einem Telefonat raus.
Mhm. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Stimmt, ja. Welche Thematik, um welche Thematik es geht und dann darauf auch ausrichtet, sich einen Coach sucht, der ja vielleicht gerade mit dem Thema auch sichtbar ist, also auf seiner Webseite oder vielleicht auch in sozialen Medien. Mir ist auch aufgefallen, du bist auf ganz vielen sozialen Netzwerken präsent und sichtbar. Ich fand das ganz beeindruckend und vielleicht hast du da noch für mich vielleicht auch einen Tipp oder auch für andere, die einen Coach suchen. Hast du da jetzt aus deiner Erfahrung rausgefunden, wo du dich mit welchen Themen eher sichtbar machst jetzt als Coach?
Also zunächst wundert mich das, dass du es so wahrnimmst, dass ich auf so vielen Plattformen unterwegs bin, weil das bin ich gefühlt gar nicht. Also Facebook ist für mich eigentlich etwas total Privates, einfach nur, weil viele Menschen aus der Kindheit, da habe ich auch keine Business-Kontakte oder so, viele Leute aus meiner Heimat sind einfach über Facebook vernetzt, deswegen mag ich das privat noch ganz gerne. Ansonsten habe ich auf Instagram so ein paar Sprüche. Ich mag so Quotes, so Motivationssprüche und so. Die mag ich persönlich einfach total gerne. Ja. Genau. Und das ist eher so ein Hobby. Und wenn ich das auf Instagram poste, dann kann ich da anklicken. Ja, zeig's dann halt auch auf Facebook. Aber das ist eigentlich ja tatsächlich eher so ein kreatives Hobby, diese Dinger zu gestalten. Und weil ich die Sprüche so mag, da zeige ich mich jetzt nicht wirklich mit einer Expertise oder mit irgendwas Fachlichem. Und ich glaube, ich habe darüber auch noch nie irgendeinen Kunden gewonnen oder ähnliches. Das ist, wie gesagt, mehr so mein Ding.
Ja.
Also eigentlich mich mit meiner Expertise und auch meiner Persönlichkeit als Coach zeigen, tue ich eigentlich nur auf LinkedIn, seit einigen Monaten sehr aktiv, weil ich das eine sehr angenehme und belebte Plattform finde. Also da, ich finde, es ist immer noch ein fachlicher Austausch, also immer noch ein professioneller. Also man sieht da jetzt keine Bikini-Bilder oder ähnliches, was ich dann nicht brauche. Aber da sind viele Artikel, die ich gerne lese, Menschen, die ich selber gerne folge. Und tatsächlich, ich bin, wie gesagt, ein Menschenmensch, klappt es auch sehr, sehr gut, über LinkedIn einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, ob das nun Kunden sind oder Berufskollegen oder ähnliches. Das heißt, so viele Plattformen sind es eigentlich gar nicht. Also hauptsächlich LinkedIn, weil es einfach für mich gerade eine moderne, sehr belebte Plattform ist.
Und das vielleicht an der Stelle auch nochmal ein guter Hinweis. Du bist auf LinkedIn ja selbst auch aktiv, eben wie du gerade beschrieben hast, zeigst du dich da auch mit deiner Expertise. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, wie man einen richtig guten Coach finden kann. Für sich einfach mal so ein bisschen folgen, mal schauen, mit was für Themen jemand sich da zeigt und einfach ansprechen lassen und schauen eben, ob die Art, wie das geschrieben ist und die Thematik zu dem passt, was man selber für sich lösen will oder erarbeiten.
Ganz genau, ja.
Toller Tipp. Wie siehst denn du das? Ich bin immer mal wieder mit anderen Coaches im Austausch und da gibt es so einen ganz schmalen Grat, auf dem man sich so ein bisschen bewegt als Coach. Gibst du in einem Coaching auch Tipps, Hinweise oder Erfahrungen, Ansichten, Preis, die, für die du persönlich stehst? Also bist du ein Coach, der da auch ganz konkret so Hilfestellung gibt oder Anstöße oder jemand, der sich da eher zurücknimmt und darauf wartet, dass von dem Coachee die Impulse selbst kommen?
Also ich verstehe, was du meinst. Einerseits ist das Kernthema vom Coaching ja eben nicht beraten, also keine Ratschläge geben, sondern eher über Fragen zu führen. Trotzdem gibt es Situationen, wo sie es vielleicht nicht ganz trennen lässt. Wobei, also tatsächlich, ich bin sehr, sehr wertfrei und sehr offen in meinen Coaches, also vor allem auch, was die Lebensweise und die Ideen und den Weg der Klienten angeht. Von daher maße ich mir da gar nicht an, zu wissen, was denen gut täte. Aber es gibt natürlich so Tipps. Ich hatte jetzt gerade einen Klienten, der sich ein bisschen einsam fühlt, wenig echte Freundschaften hat. Und er hat dann in einer Sitzung mal erwähnt, dass ein Bekannter, den er eigentlich ganz nett findet, schon 3-mal gefragt hat, ob sie mal gemeinsam was machen. Und dann habe ich schon den Tipp gegeben, vielleicht, dass er dann ihn ja jetzt mal fragen könnte, ob sie sich mal auf einen Kaffee oder ein Bier treffen oder sonst irgendwas. Also solche Ratschläge so von wegen so, jetzt hat er schon 3-mal gefragt, so groß ist die Hürde jetzt gerade nicht mehr, wie wäre es denn? So Ratschläge gebe ich dann schon. Ansonsten, es kommt natürlich vor, ich werde auch nach konkreten Ratschlägen gefragt. Aber ganz, ganz oft ist tatsächlich die Antwort, naja, ich weiß ja nicht, was für dich passend ist. Also das ist auch so ein kleiner Kern für mich im Coaching. Ich versuche meine Klienten umzuerziehen von den Worten falsch und richtig hin zu passend und unpassend, weil falsch und richtig, das sind Worte, da steckt sehr viel Wertung drin. Und was falsch und was richtig ist, das wird halt oft von außen irgendwie bewertet. Und in den Worten passend oder unpassend, ich finde, das kommt mehr aus uns raus. Und es kann sein, dass jetzt zum Beispiel ein Mensch eine offene Beziehung führt, das hatte ich schon mal in einem Coaching, was für viele in der Gesellschaft dann vielleicht eher falsch ist oder ja nicht passen oder so. Für diesen Menschen hat es aber sehr genau gepasst. Und nur weil ich jetzt nicht der Typ für eine offene Beziehung bin, kann ich doch nicht wissen, ob das für meinen Klienten passt oder nicht passt. Und von daher steht mir da eine Wertung überhaupt nicht zu, beziehungsweise ich könnte es auch schlicht nicht. Woher soll ich denn wissen, was sich für diesen Menschen gut anfühlt und zwar dauerhaft gut anfühlt? Und darum geht es ja.
Ja, danke für diese sehr, sehr gute, passende, für mich extrem passende Abgrenzung auch zum Beraten. Da draußen gibt es ja immer noch viele Menschen, die gar nicht so richtig unterscheiden können oder für die ein Coach immer noch derjenige ist, der irgendwie mit einer Trillerpfeife auf dem Sportplatz neben jemandem herläuft. Und das ist halt eben überhaupt gar nicht. Das ist so mein, gehört zu meinen Flop 5 der Dinge, die ich in meinem Coach-Dasein immer mal wieder höre. Aber es ist genau wie du sagst, du kannst als Coach ja nicht wissen, was der andere braucht, um glücklich zu sein, womit er sich wohlfühlt. Und da ist auch eine Wertung nicht passend. Und das würde ich genauso auch unterschreiben.
Was natürlich auch bedeutet, ich kann meinem Klienten keine Entscheidungen abnehmen. Natürlich gibt es auch Menschen, die kommen, weil sie hören wollen, was sie jetzt tun sollen. Und die muss ich natürlich in einem gewissen Grad auch enttäuschen, indem ich sagen kann oder sagen muss, ich kann dir nicht sagen, ob du dich trennst, ob du den Job wechselst, ob du die Abteilungsleitung annimmst, weil woher soll ich das denn verdammt nochmal wissen? Wir können drum reden und ich kann dir ein paar Fragen stellen und in der Regel finden wir so ein, zwei Knackpunkte, die dafür oder dagegen sprechen. Aber im Endeffekt ist ja dann doch jeder, das ist einerseits eine Last, aber auch genau das Schöne und das ist ein großer Wert innerhalb vom Coaching, ist der Mensch ja nun für sein Leben selbst verantwortlich und auch für seine Entscheidungen und auch für die Konsequenzen seiner Entscheidungen. Und ganz ehrlich, die Last möchte ich meinen Klienten auch nicht abnehmen. Also für ihr Leben sind sie dann immer noch gerne selbstverantwortlich.
Ja. Ja, wie du vorhin schon mal gesagt hast, manchmal reicht einfach ein Gegenüber, das einem die richtigen Fragen stellt und eben nicht wertend auf eine Thematik schaut, mit dem man nicht verbunden ist. Also es ist dann halt nicht der beste Freund oder die Partnerin oder sonst jemand, der einfach auch eine eigene Agenda hat oder ein Teil vom System ist und daher auch nicht als Außenstehender wertfrei sich mit dieser Thematik und mit einem auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der Coaching auch wirksam macht. Das ist dieses neutrale Feld mit jemandem, der sich mit der Technik auskennt, der gewisse Anstöße geben kann, Impulse setzt, ohne quasi wissen zu können, wohin am Ende die Reise dann geht oder wie die Entscheidung dann wirklich ausfällt.
Wo du das gerade so sagst, fällt mir noch ein anderer wichtiger Aspekt ein. Ich glaube, was auch ein wichtiges Element im Coaching ist, dass, zumindest nehme ich es bei mir so wahr, dass da ein Gespür dafür ist, wenn man jetzt gerade einen wunden Punkt berührt oder einen besonderen Punkt berührt und dass man dann nicht ausweicht, wie es vielleicht in vielen Freundesgesprächen auch passiert, wenn man dann merkt, oh, der andere, der kriegt jetzt gerade so ein bisschen Pipi in die Augen, ist ein bisschen betroffen, die Mimik verändert sich. Also einfach, oh, da habe ich gerade einen wunden Punkt berührt. In vielen freundschaftlichen Gesprächen und Begegnungen, was ja wie so ein bisschen Coaching auch ist, weichen viele Menschen, glaube ich, diesen Situationen eher aus. Und ich als Coach hake natürlich eher nach. Das heißt, das habe ich ganz, ganz oft, dass in Gesprächen wir irgendwelche Schleifen drehen, die erstmal gefühlt gar nichts mit dem eigentlichen Thema gerade zu tun haben. Ja. Aber da merkt man dann auf einmal, oh, hier tut sich was. Und dann ist vielleicht doch das Verhältnis zum Bruder vor 20 Jahren mit ein Grund dafür, dass jetzt ein Mensch wenig Freundschaften hat oder von Männern ein schlechtes Bild insgesamt hat oder was auch immer jetzt dahinter steckt. Also dieses, ich will nicht sagen, ich gehe regelrecht auf die Suche nach Emotionen, aber wenn sie sich zeigen im Coaching, weiche ich ihnen auch nicht aus, sondern für den Klienten behutsam, aber sehr zielstrebig, doch genau auf diesen Punkt. Soweit es in dem Moment passt und der Mensch es auch zulassen möchte, natürlich.
Ja. Ja, das kann ich selber auch so bestätigen. Das geht mir auch oft so, dass es ein sehr wichtiger Moment ist. Und da sind wir als Coaches natürlich irgendwie auch darauf vorbereitet. Und das gehört halt zum Prozess dazu, dass man Menschen beobachtet bei dem, wie sie etwas sagen, wie sich die Mimik, Gestik verändert, die Stimme hochgeht oder runter. Das kann man sehr, sehr wahnsinnig schön dann sehen. Ich durfte jetzt im Zuge dieses Podcasts ein paar Aufnahmen ja machen mit echten Coaches. Und ich finde auch, das ist so etwas, was man vielleicht von außen wirklich hören kann, dass ich plötzlich einfach ein Mensch erleichtert anhört oder dass sich irgendwas löst, dass sich was öffnet, dass eine Tür aufgeht, die man vorher vielleicht für sich noch gar nicht gesehen hat.
Oder so eine Erkenntnis. Also manchmal sind es wirklich so, krass, stimmt. Genauso hat mein Papa damals gesprochen. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt mit meinem Chef was zu tun hat. Ich hatte mal da ein tolles Erlebnis. Ich hatte einen Chef, mit dem ich mich eigentlich gut verstanden habe, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der meine Arbeit nicht wertschätzt. Also das war tatsächlich, ja, ich habe mich immer kritisiert gefühlt und andere Kollegen haben gesagt, nee, der mag total, was du machst, der finde ich super gut und alles. Es kam bei mir einfach überhaupt nicht an. Und dann hatte ich eins der beliebten wöchentlichen Sitzungen mit diesem Chef und dann ist mir mal aufgefallen, wie er spricht. Und bei ihm war es so, dass der sein Lob immer in ein Ja-Aber eingebunden hat. So, das hast du super toll gemacht, aber hier hätte man vielleicht noch das und das machen können. Ja. Und das ist mir in dem Moment so klar geworden, dass das eine Art ist, wie mein Vater Aufmerksamkeit gibt. Also ich habe ein super Verhältnis zu meinem Vater, aber mein Vater hat zum Beispiel als kleines Kind aufmerksam gezeigt, indem, wenn ich ihm ein Bild gemalt habe, war es nicht nur, oh ja, schön, toll gemacht, sondern er hat sich wirklich damit beschäftigt, mit diesem Bild. Was aber dann in der Form war, oh, das hast du gut gemacht, du hast dieses und jenes gemalt, aber da hättest du vielleicht noch mehr Farbe, also sowas in der Art, hat sich damit beschäftigt. Das war seine Form der Aufmerksamkeit. Ja. Was aber bei mir irgendwie so ausgelöst hat, hey, ich bin nie gut genug. Egal, was ich mache, es ist nie gut genug, weil da immer so ein beschissenes Aber hinten dran kommt. Und dann ist mir das bei diesem Chef aufgefallen und dann habe ich ihm das, also ich bin relativ direkt vorne raus und dann habe ich dem was gesagt, weißt du was, ich glaube, wir zwei reimen uns immer aneinander, weil du so und so redest und ich glaube, das hat was mit meinem Papa zu tun, wie der mit mir geredet hat. Und das war irgendwie total klasse, weil er guckt mich an und sagt, ja stimmt, das mache ich. Vielleicht reagiert deswegen mein Sohn auch immer so komisch, wenn ich ihn lobe. Ja. Ich fand das total klasse. Für mich war das auch so ein Moment, wo sich so ein bisschen was gelöst hat, weil ich einfach das Gefühl, was dieser Chef mir gegeben hat, nicht mehr nur mit ihm verbunden habe, sondern gedacht habe, Mareike, das hat doch viel mehr mit dir und deiner Kindheit zu tun, als jetzt unbedingt mit diesem Chef. Also dann konnte ich viel gelassener mit dieser Art, er hat sich nicht komplett geändert, was seine Kommunikation angeht, aber ich konnte damit anders umgehen, ja. Weil ich irgendwie, ich musste fast grinsen sagen, ah, da spricht mein Papa wieder aus dem Chef, ne? Super, hallo Papa. Also das waren auch so Momente, so Erkenntnisse, wo man sagt, hey, krass, die ein, zwei Zusammenhänge, die ich jetzt erkannt habe, lösen auch schon wieder Teile. Damit ist es leichter zu ertragen, weil ich jetzt zumindest verstanden habe, wie ich ticke oder wie die Welt da draußen tickt. Das sind auch mal schöne Momente dann.
Ja, und dieses Verständnis ist ja etwas, das einem so ein bisschen die Kontrolle auch wiedergibt, ne? Also wo man in dem Moment nicht so ausgeliefert ist, der Emotion, die da hochkommt, sondern man weiß, ah, okay, da kommt's her und kann vielleicht für sich das so ein bisschen umformen. Du hast jetzt gerade so ein bisschen mit so einer Prise Humor unterlegt und das finde ich immer ganz schön. Ich gebe das meinen Kunden auch sehr gerne mit und es ist großartig, wenn es auch in einem System sich dann so weitere Kreise zieht. Du hast jetzt ja quasi diese Offenheit auch gehabt mit deinem Chef oder ihm gegenüber, dass du ihm das hast sagen können. Und bei ihm hat es ja dann quasi dann die Überlegung angeschossen, vielleicht gibt es noch andere Menschen in meinem Umfeld, der Sohn, der darauf reagiert. Also das ist, finde ich, jetzt auch ein super tolles Beispiel, woran man erkennen kann, dass es eben wirklich am kompletten System des Menschen eigentlich Veränderungen anstoßen kann. Danke fürs Teilen. Ja, wenn du gerade so schön beim Teilen, beim Erzählen bist, gab es denn bei dir schon mal Pannen in einem Coaching?
Pannen. Also weiß nicht, ob ich das als Panne bezeichnen würde, aber es gibt schon Menschen, die aus dem Coaching aussteigen. Was natürlich am Anfang für mich, als es zum ersten Mal passiert ist, auch ganz, ganz schwer für mich war. Also einfach es gibt sowohl die Form, dass jemand das Coaching abbricht, indem er mir Bescheid sagt, Mareike, ich merke gerade, es ist im Moment zu viel für mich, es geht zu tief, ich habe die Kraft gerade nicht.
Ja.
Es gibt die Menschen, die das Coaching abbrechen, indem sie eher Ausreden und Vorwände heranziehen, was genauso okay ist, also das möchte ich gar nicht werten, aber von wegen, nee, es passt einfach, ist total super das Coaching, aber passt zeitlich gerade nicht. Und es gibt die, die dann so ghosten sozusagen, also sich quasi einfach nicht mehr melden von jetzt auf gleich. das passiert jetzt nicht ständig. Also die meisten lassen sich wunderbar durch den Coaching-Prozess führen, aber es kommt natürlich vor. Ich würde es nicht als Panne bezeichnen, sondern ich nehme es dann einfach wahr, dass in dem Moment das Coaching für diesen Menschen einfach nicht passt. Also da sind wir wieder beim passend oder unpassend. Ja. Es ist entweder gerade zu viel oder es ist zu früh oder es ist zu intensiv. Ist auch völlig egal. Es passt einfach gerade nicht. Und ich finde das völlig in Ordnung, ob nun mit einer direkten Ansage oder auch mit einer Ausrede. Ich finde, die Themen, die wir im Leben haben, die kommen früher oder später sowieso hoch, in welcher Form auch immer, ob es durch, wie bei mir damals, ganz viel Tränen und auf einmal sind die so emotional aufgeladen, die Themen sind, oder weil man konfrontiert wird durch eine Krankheit oder durch ein Gespräch oder Ähnliches mit den Themen. Also die Themen kommen irgendwann und ich denke, sie kommen immer zur richtigen Zeit. Ich finde es durchaus okay, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand merkt, hatte ich auch gerade wieder in einem Coaching, ein relativ junger Mensch, hat gemerkt, dass er da sehr offene Baustellen im Geschwisterkreis hat, also dass da Themen sind. Und dann war auch so die Überlegung, hey, ja, müssen wir das jetzt angehen, muss ja jetzt hingucken, wo ich gesagt habe, du ganz ehrlich, das kommt dann, wenn es kommen soll. Du hast jetzt den Hauch einer Idee, dass da ein Thema sein könnte. Und das Thema wird dir sagen, wann du dorthin gucken sollst. Das muss nicht jetzt sein, das kann auch in 10 Jahren sein. Wir müssen es nicht übers Knie brechen. Wir müssen den Themen, die wir haben, nicht hinterherrennen, sondern die melden sich schon dann, wenn es an der Zeit ist. Und dann finden wir auch den richtigen Weg, ob das dann ein Fachbuch ist oder ein Seminar, ein Coaching oder auch eine Therapie. Wenn die Themen sich melden, werden wir auch den für uns passenden Weg dazu finden. Da kann man ganz entspannt sein. Und damit ist es auch für mich okay, wenn mal jemand in einem Coaching entscheidet, dass es gerade doch nicht passt, obwohl er sich es natürlich anders vorgenommen hat. Und deswegen, das würde ich nicht als Panne unbedingt bezeichnen, aber einfach als Erkenntnis, dass der Weg, wie ich mein Coaching mache, nicht für jeden Menschen in jeder Situation durchgängig passt. Ja. Das ist einfach so, ja.
Was würdest du denn sagen, für welche Menschen passt denn das, was du anbietest, total gut? Was wäre denn so jemand? Wer könnte sich da bei dir melden?
Also eigentlich sage ich, Coaching passt für jeden tatsächlich. Also für jeden, der etwas verändern möchte und der auch den Mut hat, weil es gehört oft auch Mut dazu, die Dinge anzupacken. Also Coaching ist tendenziell für Menschen, die auch gerne selbst etwas tun. Es ist halt, ich arbeite im Coaching auch mit Hausaufgaben, weil ich den Menschen eben auch sage, hey, ich kann dein Leben nicht ändern, das kannst nur du selber machen. Also im Coaching steckt viel mehr Eigenverantwortung als jetzt zum Beispiel in einer Therapie. Ich bin großer Freund von Therapien, habe selber auch schon welche gemacht. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Ansatz und je nach Mensch und Thema ist einfach das eine oder das andere passender. Aber jeden, der den Themen bewegen in seinem privaten oder beruflichen Umfeld und der da gerne hingucken möchte und sich damit begleiten lassen möchte, für den passt ein Coaching. Also jeder, der sich den Themen stellen möchte, darf sich gerne bei mir oder bei anderen Coaches melden und dann eben gucken, ob es passt.
Das ist der rote Faden, großartig. Gucken, ob es passt.
Genau, das begleitet mich echt und kriegen meine Klienten auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob das für dich passt. Was sagst denn du? Passt das für dich? Also das begleitet das Coaching so ein bisschen.
Ja, cool. Und was würdest du sagen, was unterscheidet dich von anderen Coaches?
Ist natürlich sehr schwer, weil ich nur einen Coach erlebt habe, der von der Art mir sehr, sehr ähnlich war. Sonst hätte es nicht so gut gepasst. Das fällt mir wirklich schwer zu sagen. Also mein Coaching kann, muss aber nicht in eine sehr psychologische Richtung gehen. Das heißt, durch meinen Werdegang, aber auch durch meine ehrenamtliche Tätigkeit, ich arbeite als Hospizbegleiterin, wo ich auch eine ganz fantastische Ausbildung genossen habe und ich arbeite bei der AIDS-Hilfe, wo ich HIV-Tests mache und einfach berate zu sexuellen Themen und auch manchmal Menschen sagen muss, dass sie eben HIV positiv sind. Durch solche Tätigkeiten bin ich, glaube ich, gut darauf, ausgerichtet, auch schwerere Situationen in den Coachings tragen zu können. Da weiß ich, dass es nicht jeder Coach gerne macht, sich zutraut oder dafür vielleicht dann auch geeignet ist, muss es aber auch nicht immer sein. Auf der anderen Seite bin ich ein sehr, sehr strukturierter und klarer Mensch, was es mir dann im Businessbereich wieder recht leicht macht. Also ich bin jemand, der die Klappe aufmacht, der klare Grenzen setzen kann. Und das ist etwas, ich sage immer gerade Ausreden, das ist etwas, was gerade bei höheren Managern und Vorständen oft etwas ist, was gesucht ist, wobei es auch die Mischung ist. Also ich habe auch schon Vorstände zum Thema Insolvenz gecoacht zum Beispiel, wo es tatsächlich darum ging, das emotional zu begleiten, dass es da jetzt eine wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Phase gibt, wo auch Scham und Schuld und so eine Rolle spielen. Und ich glaube, dann macht es tatsächlich so diese Mischung aus zwischen sehr wertfrei, sehr, sehr emotional und auch nahbar. Auch ich als Mensch, als Coach bin sehr nahbar und aber trotzdem einer klaren, sehr, sehr professionellen Struktur und Herangehensweise. Also ich glaube, das eine gibt die Sicherheit, diese Klarheit gibt eine Sicherheit. Und dass die emotionale Seite, die da auch sein darf, gibt sowas wie eine Geborgenheit und eine Möglichkeit, sich zu öffnen. Also diese Mischung ist vielleicht das Besondere, wobei ich nicht beurteilen kann, wie viele andere Coaches sowas auch mitbringen.
Ja, die Geborgenheit, sich zu öffnen, das finde ich jetzt gerade total schön. Und ich glaube durchaus, es ist eine ganz besondere Kombination, die du mitbringst, einfach auch durch diese zwei Ehrenämter, die du jetzt gerade so nebenbei ein bisschen erwähnt hast, die Hospizbegleitung, die ja eine ganz besondere Art der menschlichen Begleitung auch ist. Und die AIDS-Hilfearbeit sind ja beides Situationen, in denen du ja auch gefragt bist, also in denen du als Mensch einfach zur Verfügung stehst und anderen zu helfen, sie zu unterstützen, vielleicht auch sie zu beraten. Wie schaffst du es denn am Ende so eines Tages, jetzt unabhängig, ob das von diesem Ehrenamt kommt oder als Coach, also als, einen Tag, den du als Coach verbringst, wie stärkst du dich oder wie tankst du auf? Wie kannst du das, vielleicht hast du auch Rituale, wie du das ablegst am Abend oder vielleicht magst du uns davon noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also es gibt Situationen, die wirklich eine besondere Verarbeitung brauchen. Das kann im Coaching vorkommen, einfach berührende Momente dort, aber auch in den Ehrenämtern. Da bin ich dann wieder der Menschenmensch. Also ich verarbeite ganz viel, indem ich mit anderen spreche. Das kann jetzt zum Beispiel im Hospizdienst nicht jeder sein. Ich kann nicht jedem meiner Kumpels erzählen, was ich da gerade erlebt habe oder was mich da berührt. Aber da habe ich eben die Gruppe von anderen Ehrenamtlichen. Wir haben eine Supervision. Ich kann darüber mit meinem Vater sehr gut reden, weil er als Arzt im Grunde auch sowas wie ein Hospizbegleiter war sein ganzes Leben lang. Also da habe ich meine Menschen, wo ich konkret Dinge ansprechen und aufarbeiten kann, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich gehe raus mit meinen eigenen Themen. Ansonsten habe ich ganz viele, ich bin ja auch Stress-Coach, also Burnout-Prävention oder auch Wiedereingliederung nach einem Burnout. Und ich habe ganz viele Techniken zur Entspannung, die für mich vor allem Spaß machen müssen und alltagstauglich sein müssen, weil dass sie halt eben in einen geschäftigen Alltag reinpassen. Und da habe ich so ein paar Übungen, die ich selber auch sehr, sehr gerne und häufig anwende. Also ich finde es viel effektiver, in einem normalen Alltag so 3, 4, 5 Entspannungsinseln einzubauen. Die müssen nur 2, 3, 4 Minuten dauern, als immer das große Ritual oder das die große Entspannungsreise oder ähnliches. Das ist sicherlich schön, wenn man daran Spaß hat und hat auch eine Wirkung, aber ich finde es im Alltag viel wichtiger. Und deswegen diese Momente des Innenhaltens, das sind teilweise bestimmte Atemübungen. Es ist so meine Lieblingsübung, das liebe ich, rote Ampel atmen. Ich habe irgendwann einfach entschieden, eine rote Ampel ist mein Freund. Und ob ich nun im Auto sitze und mich sowieso nicht weiter bewegen kann oder ob ich auch zu Fuß in die Stadt laufe und an einer Fußgängerampel stehe, Normal bin ich ja immer drüber getappt, ob nun eilig oder nicht. Und das mache ich gar nicht mehr. Ich stehe wirklich da und grinse dieses rote Männchen an und sehe den so, das ist mein Freund, der mich einlädt, mal kurz innezuhalten. Und wenn ich einfach nur im Alltag an jeder roten Ampel, was ja nur 20, 30 Sekunden sind, mehr ist so eine rote Ampel gar nicht, wenn ich da einfach nur innehalte und einfach ganz tief atme. Also ich zähle dabei nicht, ich mache nicht, ich grinse nur dieses Männchen an und freue mich, dass mein Freund mich einlädt zum Innehalten. Solche kleine Momente über den Tag verteilt, die bringen ganz, ganz viel für die Entspannung. Und tatsächlich natürlich auch so Dinge, wenn ich einen ganz schwierigen Tag hatte oder ein ganz schwieriges Thema habe, dann tatsächlich auch einfach mal die Unterbrechung des Alltags, also raus aus der Wohnung, einmal um den Block laufen und eine halbe Stunde spazieren gehen, einfach die Situation, das Gedankenkarussell oder was auch immer es ist, unterbrechen mit einer Gegenaktion. Das wäre sowas am Abend vielleicht.
Eine großartige Tipps, die du hier noch mitgibst. Ich habe ganz fleißig mitgeschrieben, rote Ampeln atmen, werde ich auf jeden Fall heute Nachmittag gleich ausprobieren.
Perfekt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und was wir ja auch schon zusammen gemacht haben, und das kann ich hier an der Stelle auch nur noch mal jedem, der zuhört, empfehlen, du bist ja auch ein Fan von kurzen Kaffeegesprächen. Also mit dir kann man auch wunderbar sich 10, 15 Minuten zu einem Telefonat mit einem Kaffee in der Hand verabreden. Und für jeden, der sich das jetzt überlegt, ob Mareike jemand ist, der mit ihm oder ihr arbeiten könnte, möchte ich das auf jeden Fall ans Herz legen, sich da auch wirklich bei dir zu melden. Ich werde im Nachgang in die Shownotes auf jeden Fall die Kontaktdaten hinterlegen, wie man sich bei dir melden kann. Und ich wollte dich total gerne fragen, ob du Lust hast, du bist jetzt leider nicht darauf vorbereitet, also ich habe dich nicht darauf vorbereitet, du bist ja die Erste, die dieses Interview mit mir führt, ob es so Flop 3 oder Flop 5 gibt, die du nicht mehr hören kannst in Verbindung mit deiner Arbeit als, ja, überhaupt als Menschenmensch. Ich möchte es gar nicht so sehr nur aufs Coaching beziehen, sondern einfach ganz grundsätzlich fragen.
Wieder eine sehr, sehr spannende Frage. Tatsächlich, ich war 13 Jahre selbstständig als Finanzberater. Da gab es viel mehr negative Sprüche in die Richtung. Von daher, da konnte man ja wirklich in der Kneipe nicht laut sagen, was man beruflich macht. Aber jetzt in Richtung Coaching, ist natürlich auch Frage, mit wem rede ich denn drüber? Und das meiste sind ja Menschen, die mich als privaten Menschen oder im Ehrenamt oder so relativ gut kennen oder halt Klienten, die mich als Coach kennenlernen. Und tatsächlich ist das Feedback da sehr, sehr, sehr gut einfach. Nur, also ich kriege immer das Feedback, du passt da genau hin, du machst das super toll und Ähnliches. Also tatsächlich so Vorbehalte gegen den Job oder das Coaching höre ich sehr selten. Die Frau von meinem Bruder, die hat irgendwann mal, das war nicht in Richtung Coaching-Tätigkeit, sondern wo ich als Klient so eine Maßnahme gemacht habe, die hat irgendwann mal so ein bisschen genervt, gefragt, sag mal, muss man da eigentlich immer hingucken? Und dann habe ich gesagt, nö, ehrlich gesagt, müssen tut man gar nichts, ist halt mein Weg. Und deswegen, das war so ein bisschen, weil für sie wäre tatsächlich ein Coaching nichts. Sie würde nie mit jemandem über private Dinge reden, muss sie aber auch nicht, weil sie andere Wege hat, mit Dingen umzugehen. Es ist halt mein Weg. Aber ansonsten Flops in Richtung, es gibt manchmal die Fragen, wie es nach Zertifikaten und Ausbildung und Ähnliches aussieht. Es ist halt insgesamt einfach ein Bereich, der nicht reguliert ist, wo es keine klaren Zertifikate gibt, egal was ich für eine Urkunde im Schrank hängen habe, kann ja keiner beurteilen, was dahinter steckt, ob das gut ist oder nicht. Und ich habe natürlich meine Coaching-Ausbildung, sage für mich selber, aber das ist zum Beispiel die Hospiz-Ausbildung oder auch die Ausbildungen, es sind mehrere bei der AIDS-Hilfe, viel, viel, viel mehr für mich gebracht haben als jetzt irgendein Coaching-Zertifikat. Aber das kann halt keiner richtig beurteilen. Und manchen Menschen ist das egal. Die sagen, hey, ich mache mir von dem Menschen ein Bild. Ich rede mit der Mareike und dann gucke ich mal, ob es passt. Und andere halten sich halt an Zertifikaten oder Ähnlichem fest. Und wenn ich dann halt nicht das Zertifikat habe, was die unbedingt für sich brauchen, für ein gutes Gefühl, dann bin ich halt auch einfach nicht deren Coach. Aber das lässt mich relativ entspannt sein. Dann bin ich halt der gute Coach für einen anderen Menschen. Also Nee, eigentlich habe ich nicht so richtige Flops. Ich finde meinen Job toll. Ich finde, dass ich ihn sehr, sehr gut mache und habe auch das Gefühl, dass ich das so nach außen trage und dass das auch von meiner Umgebung so wahrgenommen wird, tatsächlich.
Ja, ich würde jetzt gerne mit dem Schlusswort schließen, dass ich von einer Kundin von dir ja aufgeschnappt habe. Und zwar, jeder sollte eine Mareike haben. Das kann ich nur unterstützen. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in meinem Podcast und danke für das Interview.
Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, liebe Katrin.
Danke fürs Zuhören. Du hast Lust, selbst einmal dabei zu sein? Dann melde dich einfach an. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. In 2 Wochen erscheint hier die nächste Folge von Das wirkt, der Live-Coaching-Podcast von mir, Katrin Campanini. Ich freue mich auf dich.